Dann selbstverständlich haben sie erkannt, dann kam der Film-Footage von der Rod Allen, das ist so ein berühmter Prediger, 70er, 80er Jahre in Amerika und seine Heilungsrituale und Namen der Apostel mit Robert Duvall. Also ich habe versucht, das so zu bauen, dass man mit als einzelne Suchende beginnt und mit Massenbewegung endet. Ja, sozusagen. Es geht weiter und weiter von der Einzelnen zu Massen. Ich wollte das zeigen als eine Einführung in eine gewisse, in diesem Seminar, weil es hier geht um die Anknüpfung zwischen Diskurs, ein gewisser Diskurs und gewisser Filmerfahrung. Und zwar machen wir das mit André Uhrke zusammen und werden versuchen, sozusagen Parallelitäten vor allem zu finden zwischen Theorie und Film, zwischen Diskurs und Film, kann man sagen. Und zwar dort, wo wir diese Parallelitäten sehen. Ja. Ich glaube, jetzt gibt es ja die Möglichkeit, mir und auch André Fragen zu stellen oder überhaupt ihre irgendwelche Wortmeldungen abzugeben.
Das ist ein ganz toller Text, also den du da vorliest, also der Artikel. Vielleicht sollte man das, ich habe ihn als Text gelesen, also bevor ich das gesehen habe. Und ich glaube, das hilft, wenn man ihn besser geht. Vielleicht sollen wir es auch umgekehrt machen, also es verteilen oder so. Sind ja was, 10 Seiten, 12 Seiten, 10
Seiten? Ja, das sind 12 Seiten, das kann man verteilen. Ein bisschen, also warum ich das in dieser Form gemacht habe, ich wollte die Lektüre des Textes erschweren und ich wollte das Sehen des Films erschweren. Mhm. Ja. Ich das wollte eine Situation schaffen, die sozusagen der allgemeinen Erfahrung widerspricht, die man ständig hat, wenn man Fernsehsendungen anschaut zu einem bestimmten Thema. So dass Bilder gezeigt werden und dann praktisch diskursiv reproduziert werden oder ja, also begleitet werden von einem Text, der diese Bilder direkt kommentiert oder expliziert, oder es werden Texte vorgelesen und die werden sozusagen belegt oder illustriert durch Bilder, so dass man das Gefühl hat, sozusagen das eine passt zum anderen ganz genau. Das hat mich immer irritiert. Und deswegen wollte ich etwas machen, wo diese Kluft ja zwischen Text und Bild spürbar ist. Ich hoffe, das habe ich gemacht, dass man sozusagen ständig irritiert ist, weil entweder folgt man dem Text und übersieht das Bild oder formt das Bild und hört der Text nicht zu. Und das ist die Erfahrung einer gewissen Frustration, die ich eben erzielen wollte. Weil ich denke, dass das zwischen Text und Bild diese Harmonie eigentlich nicht gibt und dass Koordination zwischen Text und Bild immer frustrierend sein soll. Ja? Also auf einer ganz formalen Ebene wollte ich diesen Effekt der Frustration erzielen, wobei auf der anderen Seite eine gewisse Parallelität doch gibt. Ja? Das kann man nicht sagen, dass es völlig nicht klappt. Aber das klappt, aber mit einer gewissen Schwierigkeit, ja, so Selbstverständlichkeit fehlt. Und das war sozusagen ganz formale, das ist die ganz formale Seite der Sache. Ich weiß nicht, inwieweit ich das erzählt habe, aber das habe ich intendiert. Der Text kann ich sicherlich über Nicole verteilen.
Ja, ja, diese gegenseitige Störung funktioniert, die Rechnung geht voll auf. Aber dennoch, es würde sich wirklich lohnen, den Text zu verteilen, weil ich halte ihn für wirklich fundamental. Ich kenne nichts in dieser Knappheit der diesen schwierigen Zusammenhang so präzise benennt wie dein Artikel. Aber dafür muss man wirklich in Ruhe lesen, also ohne Bilder und so. Ja,
ja gut. Das kann man
zuerst
auch
mal.
Das kann man auch machen. Ja. Kann man ja, du hast es schon gelesen.
Ja, ich habe es gelesen. Ja, besser als wir gegeben.
Interessanterweise hat das Publikum, das war ein ziemlich großes Publikum in Frankfurt, nicht so groß, aber doch. Und die Fragen, die ich bekommen habe, haben gezeigt, dass einige nur die Bilder gesehen haben, andere nur die Texte.
Ja, ja,
da war eine ganz, ganz klare Trennung zwischen denen, die auf Bilder reagiert haben und denen, die auf den Text reagiert haben. Das war auch nicht interessant. Ich habe aber selber vorgelesen, die Bilder liefern. Okay, ja, das kann ich machen. Wir werden heute mit André noch darüber sprechen und endgültige Filmliste herstellen, die dann auch verteilt werden kann und verteilen werden will. Wie gesagt, wie André schon gesagt hat, wir starten mit Nosferatu. Und ja, ich werde mit Ihnen so einzeln sprechen, aber vielleicht gibt es so Fragen, von denen Sie, oder Wortmeldungen, von denen Sie glauben, dass sie von allgemeinem Interesse sind. Und dann würde ich gerne auf Sie eingehen. Ja. Na gut, beginnen wir mit der Viren. Ja. Mit der Viren ist es halt so, dass lange Zeit gedacht worden war, dass eine biologische Waffe zu entwickeln, eine einfache Sache ist. Das haben die Japaner auch benutzt, diese japanische Sekte. Und sehr schnell hat sich herausgestellt, dass es nicht funktioniert, weil eben, wie Sie gesagt haben, die Viren sehr schnell mutieren. Und sie mutieren eigentlich viel schneller, als man erwartet. Das heißt, in der Zeit, die man braucht, um an Container mit Viren, mit besonders gefährlichen Viren, aus dem Labor herauszunehmen und sie zum Beispiel in U-Bahn zu transportieren, um dort, wie sie versucht haben, die Leute zu infizieren, die mutieren so schnell, dass sie ungefährlich werden. Also in diese 2-3 Stunden. Das bedeutet, dass eben bei den Viren wir mit einer extremen Schwierigkeiten zu tun haben, Reproduktion und Identität zu garantieren. Jetzt, wenn wir uns fragen, was eigentlich, jetzt ohne ethische Wertung, ja, die ethische Wertung ist ja klar, aber wenn wir alle ethische und sonstige Überlegungen einfach beiseite lassen, zunächst einmal sozusagen, um das Theoriewillens, dann, wenn, wie im Falle des Schwarzen Palastes und so weiter und so fort, wenn wir uns die Frage stellen, was ist der elementare Gestus, eben das, der fundamentale Gestus, auf den die Religion und das Sakrale reduziert werden können. Ja. Und die Reduktion zum Fundamentalen, überhaupt, welcher auch immer, wird zunächst einmal als Destruktion gesehen. Ja? Wenn wir auch über Ibn Malevich oder Jad oder Duchamp oder viele andere sprechen, als die, die diese Grundfiguren der Reduktion geliefert haben, dann wurde ihre Kunst immer als destruktiv empfunden in erster Linie. Ja? Das ist gar keine Frage. Okay. Also, der Akt der Reduktion selbst ist schon in sich destruktiv. Wenn man sich jetzt die Frage stellt, was ist sozusagen der elementare Gestus der Religion, das ist das Opfer. Wir werden darüber sprechen, ja, wir werden morgen darüber sprechen, dass vor allem die Theorie des 19. und 20. Jahrhunderts auf der theoretischen Ebene hat das Opfer herausdestilliert als authentischer religiöser Gestus, weil alle anderen Gesten kompatibel sind mit Selbsterhaltungstrieb. Und Selbsterhaltungstrieb ist etwas, was nach der Lehre der Aufklärung im weitesten Sinne des Wortes, der Aufklärung im weitesten Sinne des Wortes, der Haupttrieb ist. Also die Unterbrechung des Haupttriebs oder Absage an den Haupttrieb, nämlich Selbsterhaltungstrieb, das heißt, dass selbstgewollte Opfer ist das, worauf alles letztendlich ankommt und was sozusagen der Elementargeste der Religiosität überhaupt ist. Ja? Es ist ganz klar, worauf ich hinaus will. Ja? Wenn man diese Theorie vor Augen hat, und die ist die vorherrschende, dann der Suicide Bombing und so weiter, sind eher die Gesten der elementaren Selbstopferung. Ja? Die Gesten, die als solche primär eine Nachricht sind. Ja, das heißt, der Nachrichtcharakter, sozusagen, wir haben in diesem Opfer, Sie wissen sozusagen, diese berühmte von Salzberger oder noch jemanden, diese berühmte Unterscheidung zwischen Nachricht und Nicht-Nachricht. Ja? Der hat gesagt, Dog bites man is not news. But man bites dog is news. Ja? Ja? Okay. Das bedeutet, dass wenn die Norm der säkulären Gesellschaft ist Selbsterhaltungstrieb oder Selbsterhaltung, dass der Opfer ist gleichzeitig elementarer Gestus der Religion und gleichzeitig elementare Nachricht. Ja? Nachricht in der pursten Form. Ja? So haben wir im Grunde eine mediale Struktur, die allein erklärt, nach meiner Meinung, was heute weltweit passiert. Ja? Weil alles andere, dieser ganze Überbau, dialogischer Überbau und so weiter, erklärt nicht viel, weil die Erklärung muss immer eine technische sein. Wir leben in einer technisch bestimmten Zivilisation und wenn wir etwas formal technisches erklären, dann bedeutet das, wir haben das gar nicht erklärt. Also die Erklärung ist nur dann eine Erklärung, wenn sie zeigt, wie es funktioniert. Ja? Und ich würde sagen, es funktioniert so. Dass es destruktiv ist, jetzt ist eine andere Frage. Ja. Und wie man das ethisch beurteilt, ist auch eine andere Frage. Aber wie die Maschine funktioniert, das ist zunächst einmal die Frage und ich versuche das zu erklären. Okay, wenn keine weiteren Fragen vorliegen, weil wir haben noch etwas zu diskutieren, also unter uns.
Nochmals ganz kurz auf die Hauptthese in sowohl in deiner Einführung. Ja. Also nochmals, du definierst das Medium Religion hauptsächlich durch, also die Haupteigenschaften sind Reproduzierbarkeit war die eine und was war?
Ja, das war Reproduktion, Verbreitung.
Reproduktion und Verbreitung, ja.
Und Enthüllungseffekt oder Offenbarungseffekt. Und,
als
sozusagen als Wirkungsfeld.
Ja. Und das gewisserweise, also der Enthüllungseffekt ist in gewisser Weise, oder je nach System, mit dem Opfer, mit der Opfernotwendigkeit verbunden.
Ja, klar, weil Opfer, was dich reproduzieren lässt, ist allein das Opfer. Denn wenn ich mich erhalten will, also Selbsterhaltung, kommt immer in der Anpassung. Ja, was heißt sich selbst erhalten? Man kann sich selbst nicht erhalten, indem man sich selbst treu bleibt. Ja, man muss sich ständig verraten und sich ständig an der Lauf der Zeit anpassen. Ja? Dann kann man diese Kontinuität des eigenen Lebens gewährleisten. Das heißt, Selbsterhaltungstrieb, obwohl es Selbsterhaltungstrieb heißt, eigentlich eine Einleitung zu Anpassungsfähigkeit, also sich als Passungsfähigkeit manifestiert und es nichts anderes bedeutet als ständige Selbstveränderung. Ja? Das ist diese Dialektik der Selbsterhaltung, wie sie von Hegel beschrieben wurde in Bezug dann generell auf die Zivilisation selbst. Das heißt, die Selbsterhaltung ist ein Selbstverrat. Ja? Wenn ich mich ständig nicht selbst verrate, kann ich mich nicht selbst erhalten. Also, indem ich mich selbst erhalte, reproduziere ich mich nicht.
Eben.
Ja? Okay. Wobei das Opfer, das heißt die Absage, sich selbst zu erhalten, dieser Reproduktionselement, Identitätselement einführt, dieser Reproduction Unit ja, einführt, das dann reproduziert und verbreitet werden kann. Ja? Das ist sozusagen wie, wenn man sagen kann, dass der Tod ist der ideale Konsument, was alles stirbt. Ja? Das ist im Grunde die Idee von Nosferatu und all diese Filme, dass der Tod ist sozusagen Horizont des Konsums. Der Konsum ist eigentlich, überhaupt das Terrorismus ist nichts anderes als Tourismus, ja, etwa, gewissermaßen, und als radikale Form des Konsums. Ja? Also indem ich zum Beispiel esse, ich konsumiere Brot, ja, das heißt, das Brot ist nicht da. Ja? Oder ich habe sozusagen Fisch konsumiert, ich habe diesen Fisch gegessen, der Fisch freut sich nicht des freien Lebens in der Natur. Ja? Und so weiter geht es weiter. Das heißt, man kann sagen, dass was wir Terrorismus nennen, ist ein zu Ende gedachtes Konsum. Und zu Ende gedachtes Konsum, to consume something, bedeutet auch im Englischen zu vernichten. Ja? Consumed by fire, ja, zum Beispiel. Und das bedeutet, dass als Konsument bin ich sowieso immer ein Nosferatu. Ja, ich bin sozusagen als Konsument bin ich eine Figur des Todes. Und je weiter und je mehr ich konsumiere, desto mehr bin ich auf der Seite dessen, was sozusagen all consumer ist. Ja. Und das ist eben der Tod. Wir haben sozusagen eine innere und tiefe Verwandtschaft mit einer gewissen Zahl Typen von Religiosität, dem, was man Konsumgesellschaft nimmt, sozusagen extrem der Konsumgesellschaft, dieser Terrorismus, diese extreme Art, sich Konsumgesellschaft sozusagen, Konsum in der Konsumgesellschaft zu verwirklichen. Und eben der Verbreitungsmechanismen, die das verbreiten, was sich selbst identisch ist. Und was sich selbst identisch ist, ist dieser Akt des Selbstkonsumierens, ja, was letztendlich sozusagen so etwas wie die höchste Möglichkeit des Konsums überhaupt ist. Ja. Und von der Konsumgesellschaft sozusagen ist das Einleitung sozusagen zur Selbstkonsumierung, was im Grunde in diesem Akt auch passiert.
Ja, ganz kurz, man kann, glaube ich, auch noch eine womöglich interessante Parallele machen. Du kennst bestimmt diese einfache Biologie, Definition des Lebens in der Biologie, oder die Biologie hat unter anderem eine sehr schöne, einfache Definition des Lebens, wonach das Leben wäre nichts weiteres als die Erfolgsphase eines Immunsystems. Solange das, okay, das sagt alles. Das hieße dann, eine Religion, also das Medium Religion, oder ein Religionsmedium, ist so lange präsent oder lebendig, solange er sich eben selbst reproduzieren und verbreiten kann. Also aus dieser Analyse wäre dann der Fundamentalismus genau das Gegenteil einer virenhaften Infektion. Also erstens wäre so eine Verkündung der reinen Lehre, also eben eine Verstärkung des Immunsystems und der Angriffe vom Zeitgeist und von Verunreinigung vom Außen. Und andererseits ein Appell an eben Verbreitung, also eine mögliche Krise von Religion, vor allem von solchen expansionistischen, wie der Islam ist, dass irgendwann die Selbstrevolution funktioniert, aber die Verbreitung findet ja nur innerhalb der eigenen Gemeinschaft oder des eigenen biologischen Systems statt, also mit der Geburt neuer Kinder. Und aus der Sicht der reinen Lehre funktioniert etwas nicht. Also die Religion müsste expandieren, sie müsste sich verbreiten. Und dann können solche fundamentalistische Formen Gestalt annehmen oder sich verbreiten, wie seit einer Weile der Fall ist. Eine der Erklärungen, es gibt ja natürlich mehrere, aber so, ja. Aber das ist im Wesen, also in diesem Punkt muss ich ja dem Papst wirklich recht geben, mit dem Zitat, nicht, dass das Islam, also von all den drei monotheistischen Religionen in der konkreten Auslegung ein Problem damit hat, weil es also die einzige der großen monotheistischen Religion, die Betonung auf das Schwert legt oder so, also im Ansatz schon. Also das ist es ist ein gewisses historisches Problem. Ja.
Es ist ein historisches Problem, aber man fragt sich immer, in welche Richtung das alles geht. Übrigens, plötzlich ist mir eingefallen, dass ich zugehört habe, ein Film, der anscheinend nicht passt hier in Israel, aber eigentlich passt genial.
Ja.
Das ist der Antrakt von René Clair. Und zwar, weil es eine Untersuchung ist, mit welcher Geschwindigkeit verschiedene Geräte sich bewegen. Am Ende kommt Flugzeug. Und am Ende stellt sich heraus, dass am schnellsten bewegt sich der Tod.
Ja.
Das ist so der Sarg, dass sich schneller bewegt, sogar als Flugzeug. Ja. Und im Endeffekt, also die Geschichte, dann der Tote steht auf und bringt alle um und sich selbst auf. Am Ende, also die Auferstehung ist mir so. Es ist so, dass, wie ich anfangs gesagt habe, wenn wir, wie es oft sich lohnt, Foucault als Ausgangspunkt nehmen und wir sagen, die klassische Biopolitik, also säkuläre Biopolitik, bestand darin, dass man leben ließ und dann getötet hat. Ja? Das heißt, der klassische Staat ließ sozusagen die Bevölkerung leben. Ja? Die Bevölkerung hat sich vermehrt und irgendwie war alles okay. Aber wenn jemand was Falsches gemacht hat, dann wurde ihm sozusagen umgebracht. Ja? Heutiger Staat agiert umgekehrt. Das heißt, er zwingt Leute zum Leben. Ja, er zwingt sie, mehr Kinder zu produzieren, gesünder zu sein, durch Sozialversicherung, durch alle Steuermaßnahmen und so weiter, nicht zu rauchen, nicht zu trinken und so weiter. Das heißt, er zwingt
die
Leute regelrecht zum Leben und überlässt ihnen, so zu sterben, wie sie möchten.
Ja. Ja.
Oder dann kümmert sich null um ihren Tod. Ja. Aber dass der Tod sich vermehrt, ja, und zwar nicht auf die Weise, auf der sich die Viren vermehren, sondern auf eine andere Weise, wie zum Beispiel elegant beschrieben wurde in einem der letzten Texte von Derrida. Da hat sich angefangen, über Tod interessante Gedanken zu machen, aber dann war gestorben. Also es gibt wenig Texte darüber, aber es gibt in einem Gespräch gibt es ein gutes Beispiel dafür, das ist, wo der Unterschied zu Viren ist. Er hat gesagt, das ist ein grausames, grausames Beispiel. Er hat gesagt, wenn er über den Tod nachdenkt, erinnert sich an eine Szene oder eine Situation in seinem Leben. Er war bei Filmaufnahmen. Und im Verlauf dieser Filmaufnahmen eine junge Schauspielerin, die auch im gleichen Film auftreten sollte, wurde von einem Auto auf der Straße überfahren und war auf der Stelle tot. Mhm. Und dann hat er den Film gesehen mit ihr, also die Rolle, die er einstudiert hat, hat sie auch gespielt. Und dann hat er gedacht, er will sich an diese Schauspielerin erinnern, wie sie im Leben war. Und in diesem Augenblick habe ich plötzlich verstanden, dass er nur einzige Erinnerung an sich hat, wie sie diese Rolle einstudiert hat, die sie dann gespielt hat. Das heißt, dieses Leben hat zumindest in seiner Erinnerung niemals stattgefunden. Was sozusagen, was verbreitet wurde, verbreitete sie nicht nur nach ihrem Tod, sondern hat auch ihr Leben aufgefressen. Mhm. Ja, sozusagen verbreitet in beide Richtungen. Mhm. Und das war eine sehr feine Bemerkung, mit der ich glaube, die Stunde enden, weil es am Ende ist. Und wir sammeln uns dann so in 20 Minuten oder so. Aber